Klima-Kaleidoskop.
Eine Radioreihe in Kooperation mit dem Klimalandesrat Oberösterreich.
Wie kann ein klimafreundlicher Alltag aussehen? Expertinnen entwerfen positive Zukunftsbilder, wie wir alle etwas für den Klimaschutz tun können.
Herzlich willkommen zum Klimakaleidoskop. Heute widmen wir uns einer besonderen Kulturlandschaft, nämlich den Almen. Wem gehören eigentlich die Almen in Österreich und welche Rolle spielen sie für Tourismus, Klima und Land- und Forstwirtschaft? Lisa Francesca Reil promoviert im Fach Kultur- und Sozialanthropologie und beschäftigt sich da mit den verschiedenen Formen des gemeinschaftlichen Eigentums und gemeinschaftlichen Nutzens von Almflächen in Österreich. Wir haben sie im Herbst 2024 auf der Konferenz Kleinbäuerliche Wege getroffen, die von Via Campesina in Kooperation mit der Kulturhauptstadt Salzkammergut veranstaltet wurde. Und wir haben Lisa Francesca Reil gefragt, wie ist es jetzt mit den Almen in Österreich? Wem gehören sie und wer darf sie benutzen?
Es ist eine schwierige Frage, weil offiziell gehören sie der Republik Österreich und werden verwaltet von den österreichischen Bundesforsten. Aber gleichzeitig haben verschiedene Höfe der Region sogenannte Einforstungsrechte auf den Almen. Das sind Nutzungsrechte, die für die Almsaison gelten, nach denen eine bestimmte Anzahl von Tieren aufgetrieben werden können, aber auch Hütten für die Bauern und Bäuerinnen oder das Personal aufgestellt werden können. Und je nachdem, wie man Eigentum definiert, könnte man sagen, dass diese Nutzung auch ein Teileigentum der Bauern und Bäuerinnen ist. Genau. Aber offiziell liegt das bei den österreichischen Bundesforsten bzw. bei der Republik. Also man kann es eigentlich zurückverfolgen bis ins Mittelalter auf feudale Institutionen. Also dass es einerseits Lehensherren gab, die Anspruch auf die Abgaben der lokalen Bevölkerung hatten, aber die lokale Bevölkerung, die Anspruch hatte auf andere Aspekte des Landes, also auf die Nutzung des Landes und auch auf die Erstreitung von ihrer Subsistenz. Im Salzkammergut ist dann das in der Geschichte speziell verlaufen, weil durch die Salzgewinnung das Holz an Wert gewonnen hat und dadurch sozusagen die Lehensherren besonderes Interesse daran hatten, eigentlich die bäuerlichen Nutzungsrechte zu definieren und einzuschränken. Also zu sagen, okay, ab jetzt dürfen die Bauern nur noch bestimmte Mengen an Holz oder bestimmte Weidetage und bestimmte Mengen an Vieh in den Wald treiben und der Rest von dem Holz geht an die Saline. Im Salzkammergut ist auch noch speziell, dass es eben ein Kammergut ist. Das heißt, es gab keine feudalen Lehenszwischenstufen, also Fürsten oder Bischöfe, sondern das Land hat ab dem 16. Jahrhundert direkt der Krone gehört. Und die Bauern durften ab der Zeit, wo dann eben das Holz an die Saline gehen musste, nur noch bestimmte Mengen entnehmen. Und diese komplexe Nutzungsform ist dann auch nach der Grundentlastung, also nach der Bauernbefreiung, nicht aufgelöst worden in bäuerliches Eigentum, sondern wurde fester kodifiziert, also genau reguliert, wie viel jeder Hof nutzen darf und niedergeschrieben und von den Agrarbehörden abgesegnet. Und das sind die heute auch gültigen Eigentumsformen. Interessenskonflikt zwischen Besitzerin und Nutzerin ist darin angelegt. Vor allem, weil es hier die Zwischenstufe der österreichischen Bundesforste gibt mittlerweile. Also die Republik Österreich als Nachfolge der Habsburger Krone eigentlich besitzt das Land oder dem gehört, ist Eigentümerin des Landes. Also wird verwaltet durch die Bundesforste, die als AG aber auch wirtschaftliches Interesse haben an dieser Nutzung des Waldes. Das heißt, die Bundesforste haben ein Interesse daran, möglichst wenig an die Berechtigten abzugeben, an Holz und auch an Weidenutzung und möglichst viel aus dem Wald selber rausschlagen zu können und zu verkaufen, damit die Bilanz stimmt. Das heißt, eigentlich ist den Bundesforsten, die sind zwar verpflichtet, allen Berechtigten ihre, ihren Rechtsumfang zu erfüllen. Aber wenn jetzt ein Hof aufhört zum Beispiel, dann können die Bundesforste darauf hinspekulieren oder darauf hinwirken, dass zum Beispiel diese alten Rechte nicht nur schlafend gelegt werden, sondern abgelöst werden in Geld und damit erlöschen. Das heißt, das wichtigste Konfliktpotenzial ist eigentlich, dass alle, die ein Recht haben, ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Leute ihre Rechte behalten und so sie eine stärkere Verhandlungsposition haben, und die Bundesforste auf der gegenüberliegenden Seite haben ein Interesse daran, dass die Nutzung verfällt und auch rechtlich abgelöst und beendet wird. Weitere Nutzungskonflikte sind, dass gerade was die Beweidung betrifft, dass wenn die Almen von Weidevieh genutzt werden, dass das eine Einschränkung auf das Holzwachstum hat, weil da, wo Weide ist, wächst kein Baum, und wenn die Tiere auf einer Waldweide sind, dann verbeißen sie vielleicht die Bäume. Das heißt, es gibt den Nutzungskonflikt auch zwischen Waldwirtschaft und Viehwirtschaft. Gleichzeitig gibt es interessante Konvergenzen, weil früher war es immer so, dass es ziemlich klar war, dass zum Beispiel die Jagd gegen die Almberechtigten war, weil je länger die Tiere oben sind, desto länger sind auch Hirten oben, desto verschreckter ist das Wild. Und dementsprechend hatten die Jagdpächter bei den Bundesforsten auf den Interesse, dass die Bauern möglichst früh schon wieder unten sind mit den Tieren. Und weil mittlerweile so wenig Leute noch auftreiben, hat sich es ein bisschen umgedreht, weil ein bisschen Almwirtschaft wollen die Jäger schon. Dann, wenn es gar keine Almflächen mehr gibt, dann gibt es auch keine Äsungsflächen für das Wild mehr, und dann verzieht sich das Wild in abgelegene Regionen. Das heißt, es gibt Interessenskonflikte, wo sich aber teilweise die Positionen auch verschieben durch Strukturwandel in der Landwirtschaft. Ich würde sagen, Klimawandel gibt vor allem eigentlich der Eigentümerinnenpartei mehr Hebel in die Hand, weil es ist ja so, diese Nutzungsrechte, die heute gelten, die sind im 19. Jahrhundert, also nach der Grundentlastung, niedergeschrieben worden. Das heißt, viele von den Nutzungsrechten, die heute die Einforstungsrechte im Salzkammergut regeln, sind 150, 160, 170 Jahre alt. Und es gilt der Wortlaut, der damals aufgeschrieben worden ist. Und diese Nutzungsrechte sind sehr konkret aufgeschrieben. Da steht genau drin, wie viele Tiere. Da steht auch genau drin, wann aufgetrieben werden kann und wann abgetrieben werden kann. Und gerade diese konkrete Angabe der Auftriebs- und Abtriebsdaten, die korreliert immer weniger mit den tatsächlichen Vegetationsperioden, weil die Vegetationsperiode früher beginnt und länger dauert. Es gibt Verhandlungen mit den Bundesforsten, dass man früher auftreiben kann, weil das ist der größte Verlust für die Almwirtschaft, wenn man erst zu spät auftreibt, weil dann wird das Gras schon alt, dann mögen sie Tiere nicht so fressen, beißen es nicht mehr ab und dann wächst auch kein neues nach. Das heißt, die Bauern und Bäuerinnen sind darauf bedacht, für vor allem den Auftrieb zu verschieben. Daraufhin sagen die Bundesforste oft, okay, ihr dürft früher rauf, aber müsst auch früher wieder runter. Obwohl eigentlich zum Beispiel die Almflächen mittlerweile mehr Beweidungstage hergeben würden. Und das ist was, wo man sich zwar darauf einigen kann, dass man halt früher drauf geht, aber es gibt halt einen Machthebel an die Bundesforste, weil die können sich ja dafür wieder was aushandeln. Die können sagen, ja, ihr dürft früher raufgehen, aber dafür, keine Ahnung, schauen wir mal, ob das wirklich so viel Zaunholz dieses Jahr für euch gibt oder sowas. Also es verändert, der Klimawandel verändert die Machtpositionen in den Verhandlungen zwischen den verschiedenen Parteien. Das sind ja Konflikte, die nicht so bestehen müssten. Also wenn zum Beispiel die Person, die den Wald bewirtschaftet und pflegt, gleichzeitig die Person oder die Partei ist, die das Weidevieh drauf gibt, dann kann man sich ja einen Kompromiss ausmachen. Also man sagt, man weidet so und so viel, dass es das Optimum ist für sowohl die Waldpflege als auch für den Wald. Und wenn das konfrontierende Parteienstellungen sind, dann passiert es leicht, dass es so ein Tit-for-Tat-Spiel wird. Also das heißt, wenn man da Interessensausgleich herstellen könnte, dann könnte man die verschiedenen Funktionen eigentlich besser zusammenbringen, statt sie gegeneinander zu führen, weil man könnte das ja auch als eine einzige multifunktionelle Kulturlandschaft sehen, wo die Interessen nicht gegeneinander ausgespielt werden müssen.
Welche Rolle spielen jetzt aber die Almflächen als vielfältige Kulturlandschaften? Lisa Francesca Reil meint dazu:
Um Biodiversität aufrechtzuerhalten oder zu fördern, braucht es eben verschieden ausschauende Flächen, damit du verschiedene Habitate hast. Es geht aber auch darum, dass sozusagen als Naturgenuss eine abwechslungsreichere Landschaft interessant ist. Das ist abgesehen davon, dass man das als ideal sehen kann, natürlich auch für die lokale Bevölkerung wichtig, die oft Bauern und Bäuerinnen sind, die noch zusätzlich Zimmer vermieten. Also ist durchaus auch ein Wert für den Tourismus. Das ist jetzt ein bisschen ökonomistisch erzählt, aber das spielt eine Rolle für die lokale Bevölkerung, dass die Landschaften auch schön sind, nicht nur, weil sie selber genießen, sondern weil sie auch abhängig sind davon, dass Touristen kommen. Und gleichzeitig schafft es eben auch nur so eine Landschaft, eben sowohl landwirtschaftlichen Wert draus zu holen, also Nahrungsmittel herstellen zu können, als auch Holz, das einfach hier viel lokal als Bau- und als Brennholz auch benutzt wird, als auch eben zum Beispiel die Funktion zu erfüllen, vor Naturkatastrophen zu schützen.
Sagt die Kultur- und Sozialanthropologin Lisa Francesca Reil zur Rolle der Almwirtschaft in Österreich. Wie Almwirtschaft zu Bodenschutz beiträgt und was es auf einer Alm zu tun gibt, das ist unter anderem nachzuhören in einer unserer weiteren Folgen des Klimakaleidoskops online auf freiesradio.at.